أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
In der vergangenen Freitagsansprache sprach ich über die Grabenschlacht und darüber, wie die aufgrund des Vertragsbruchs und der Feindseligkeit der Juden von Khaybar eine Armee der Ungläubigen aufgestellt wurde, um die Muslime anzugreifen und sie zu vernichten. Die Einzelheiten dazu finden wir in den historischen Überlieferungen wie folgt wieder. Der heilige Prophet Sassam sandte Sulayt und Sufyan bin Auf Aslami aus, um Informationen über die feindliche Armee zu sammeln. Beide machten sich auf den Weg und erreichten die Ortschaft Baida. Baida ist ein Ort und liegt zwischen Mekka und Medina und vor Zulhulaifa. Zulhulaifa befindet sich etwa 6 bis 7 Meilen von Medina entfernt. Dort wurden sie von den Reitern von Abu Sufyan entdeckt. Als sie bemerkten, dass der Feind sie erkannt hatte, kämpften sie, bis sie beide den Märtyrertod erlitten. Beide wurden zum heiligen Propheten gebracht und gemeinsam in einem Grab beigesetzt. Es steht geschrieben, nachdem die Entscheidung getroffen war, einen Graben auszuheben, setzte sich der heilige Prophet auf sein Pferd. Ihn begleiteten einige Ansar und Muhajirin. Der heilige Prophet suchte nach einem geeigneten Ort, um das Heer rasten zu lassen, und entschied, dass der beste Platz dafür ein Ort war, an dem der Berg Salah im Rücken lag. Der Graben sollte von Mizas bis Subab und weiter bis Rittisch ausgehoben werden. Mizas war ein Ort in Medina in der Nähe des Berges Salah. Subab war der Name eines Berges in der Nähe von Medina und Rittisch war eine der Burgen Medinas, die im Besitz der Juden war. Es wird auch berichtet, dass sich östlich von Subab ein kleiner Hügel befand. An diesem Tag begann die Aushebung des Grabens. Die Muslime liehen sich zahlreiche Werkzeuge von den Banu Qurayza, darunter Haken, große Äxte, Schaufeln und weitere. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wies sie jedem Abschnitt der Grabenaushebung einer Gruppe zu. Er, sallallahu alaihi wasallam, teilte die Gefährten in Gruppen von je 10 Personen ein. Und jeder Gruppe wurde ein Abschnitt von 40 Yards zugewiesen, den sie ausheben sollten. Der heilige Prophet beteiligte sich auch persönlich an der Ausgrabung und trug den Sand auf seinem Rücken, bis hin, dass sein Rücken und Bauch vollständig mit Staub bedeckt wurde. Die Muslime, die ihren Abschnitt fertiggestellt hatten, halfen den anderen, bis der Graben vollständig ausgehoben war. Es war nicht so, dass sie ihre Arbeit beendeten, um sich dann auszuruhen, sondern sie fingen an, die anderen zu unterstützen. Kein Muslim blieb bei der Ausgrabung des Grabens zurück. Und wenn Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar keinen Korb fanden, dann sammelten sie eilig den Sand in ihren Kleidern oder benutzten ein Tuch, um den Sand darin zu transportieren und trugen ihn fort. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib hat die Einzelheiten hierzu folgendermaßen erwähnt. Für eine so große Armee war es schwierig, ihre Bewegungen geheim zu halten. Und außerdem war das Geheimdienstsystem des heiligen Propheten zusammen sehr gut organisiert. Daher hatte das Heer der Quraysh gerade erst Mekka verlassen, als der heilige Prophet zusammen die Nachricht erhielt, worauf er die Gefährten versammelte und um Rat in dieser Sache bat. Bei diesem Beratungstreffen waren aufrichtige Gefährte aus dem Iran namens Hazrat Salman der Perser anwesend. Da Hazrat Salman Farsi sich mit nicht-arabischen Kriegsstrategien auskannte, schlug er vor, einen langen und breiten Graben, um den unsicheren Teil Medinas auszuheben und sich zu verteidigen. Die Idee eines Grabens war ein neues Konzept für die Araber. Aber als der heilige Prophet zusammen erfuhr, dass diese Kriegsmethode in der nicht-arabischen Welt allgemein verbreitet war, nahm er diesen Vorschlag an. In der vergangenen Freitagsansprache hatte ich auch erwähnt, dass auch Allah dem heiligen Propheten zusammen mitteilte, dass diese Methode gut ist. Es steht geschrieben, die Stadt Medina war an drei Fronten bis zu einem gewissen Grad sicher. Dank den Mauern, aus einer ununterbrochenen Folge von Häusern, dicken Bäumen und großen Felsen, waren diese Fronten von einem plötzlichen Angriff der Armee der Quraysh geschützt. Nur von der nach Syrien gerichteten Front aus konnte der Feind auf Medina eindringen. Aus diesem Grund befahl der heilige Prophet, einen Graben entlang der ungeschützten Seite von Medina auszuheben. Unter seiner eigenen Aufsicht ließ der heilige Prophet die Linien des Grabens abstecken und teilte den Graben in Abschnitt von je 15 Fuß ein, worauf er diese Arbeit auf Gruppen von 10 Gefährten aufteilte. Bei der Aufteilung dieser Gruppen kam es zu einer freundschaftlichen Debatte darüber, in welcher Gruppe Salman Farsi sein soll. Jede Gruppe wollte ihn in seiner Gruppe haben. Ist er ein Muhajir? Oder aufgrund dessen, dass er schon vor der Reise nach Medina zum Muslim wurde, dass er zum Ansar gehört? Da Salman der Initiator dieser Kriegsstrategie war und auch grundsätzlich stets einsatzbereit, sowie trotz seines hohen Alters ein kräftiger Mann war, wollten alle Gruppen ihn für sich gewinnen. Schließlich wurde diese Meinungsverschiedenheit dem heiligen Propheten vorgetragen. Nachdem er die Argumente beider Seiten gehört hatte, sagte er lächelnd, also das, was alle beide sagten, er sagte, Salman gehört zu keinen von beiden, also weder den Ansar noch den Muhajirin, sondern er sagte, Salmanu minna ahl al-Bayt, Salman wird zu den Mitgliedern meiner Familie gezählt. Von da an wurde Salman die Ehre zuteil, sozusagen als ein Mitglied der Familie des heiligen Propheten zusammen betrachtet zu werden. Nachdem der Plan, einen Graben auszuheben, finalisiert war, erschienen die Gefährten in Arbeitskleidung auf dem Kapfeld. Die Ausgrabungsarbeiten stellten keine leichte Aufgabe dar. Es war eine sehr schwere Aufgabe. Dann war auch das Wetter sehr kalt gewesen. Es war die kalte Jahreszeit, sodass die Gefährten in jenen Tagen schwere Entbehrungen zu ertragen hatten. Da auch alle anderen Geschäfte zum Erliegen kamen, mussten jene, die ihren Lebensunterhalt täglich verdienten, und davon gab es nicht wenig unter den Gefährten, also die auf täglicher Basis ihr Geld verdienen mussten für Essen, sie mussten den Hunger ertragen. Und da die Gefährten auch keine Diener und Sklaven hatten, mussten sie alle die Arbeit mit ihren eigenen Händen verrichten. Innerhalb dieser Zehnergruppen gab es eine weitere Arbeitsteilung, bei der einige Männer gruben, andere die ausgehobene Erde und die Steine in Körbe füllten, die sie auf ihren Schultern trugen und wegschütteten. Der heilige Prophet zusammen verbrachte auch die meiste Zeit in der Nähe des Grabens und half den Gefährten häufig beim Graben und Transportieren der Erde an. Um alle während des Ausgrabens auch munter zu halten, wurden auch immer wieder Gedichte rezitiert. Über die Einzelheiten hierzu heißt es, von Sal bis Sad und anders wird überliefert, der heilige Prophet kam zu uns, als wir gerade den Graben gruben, und die Erde auf unseren Schultern abtransportierten. Als der heilige Prophet unsere Mühe und unseren Hunger sah, sprach er: Allahumma la aisha illa aishul akhira. Faghfiril ansara wal muhajira. O Allah, das Leben ist das des Jenseits und der wahre Luxus des Jenseits. So vergib den Ansar und den Muhajirin. Die Gefährten antworteten dem heiligen Propheten: Nach Nullazi baya'u Muhammadin alal jihade ma bakina abada. Wie sind diejenigen, die Muhammad den Treueeid auf den Dschihad abgelegt haben, solange wir leben? Hazrat Bara bin Azib überliefert: In den Tagen der Grabenschlacht sah ich den heiligen Propheten, wie er Erde hin und her trug, bis die Heiligkeit seines gesegneten Bauches ganz von Erde bedeckt war. Dabei hörte ich den heiligen Propheten diese Verse von Ibn Rawah rezitieren: Wallahu laula mahtadeina, wala tasaddaqna, wala sallayna, fa anzilan sakinatan alayna, wa sabbitil aqdama in lakina, wal mushrikuna kad baghaw alayna, iza aradu fitnatan abayna. Das bedeutet: O unser Herr, wäre nicht deine Huld, so wäre uns die Rechtsleitung nicht zugeteil geworden. Und wir wären auch nicht fähig gewesen, Almosen zu geben und dich anzubeten. O Gott, wenn du uns schon bis hierhin gebracht hast, dann senke die Ruhe auf uns. Und wenn wir dem Feind gegenüberstehen, dann festige unsere Schritte. Du weißt, dass diese Leute uns angreifen wollen, um uns zu überfallen und zu unterdrücken. Und dass ihre Absicht ist, uns von unserem Glauben abzubringen. Aber, o unser Herr, durch deine Huld ist unser Zustand so, dass wir, wenn sie einen Plan aushecken, um uns von unserem Glauben abzubringen, ihren Plan wie von Weitem abwehren und uns weigern, ihrer Versuchung zum Opfer zu fallen. Bei den Worten Abayna, Abayna, erhob der heilige Prophet immer seine Stimme. In der Überlieferung heißt es auch, dass er am Ende eines Verses die Stimme in die Länge zog. Wie dem auch sei, dass die Aushebung des Grabens war eine sehr mühselige Arbeit. Wie die Gefährten beteiligte sich auch der heilige Prophet aktiv an der Aushebung des Grabes. Mal grub er mit der Hacke, mal sammelte er die Erde mit der Schaufel auf und mal transportierte er die Erde in Körben ab. Eines Tages war der heilige Prophet zusammen sehr erschöpft. Er setzte sich hin. Auf seiner linken Seite legt er sich auf einem Stein hin und er schlief dabei ein. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar stellten sich dann neben ihm und hinderten die anderen daran, an ihm vorbeizulaufen, damit sie ihn nicht aufwecken. Als der heilige Prophet nach kurzer Zeit aufwachte, sagte er: Wieso habt ihr mich nicht aufgeweckt? Ich habe geschlafen, ihr hättet mich aufwecken sollen. Dann nahm er die große Hacke und stich damit in den Boden ein. Also er fing sofort mit der Arbeit an. Die Teilnahme des heiligen Propheten und der Segen seiner Gebete ließen die Gefährten ihrer Sorge und ihre Strapazen, ihre Arbeit beinahe völlig vergessen. Auf der einen Seite wurden reine Strophen gesprochen, während auf der anderen Seite auch kleinere Scherze im Gange waren. So geschah es einmal, dass der junge Zaid bin Sabit, der noch ein sehr junger Gefährte war, bei der Aushebung des Grabens in diesem eingeschlafen war. Einer seiner Kameraden nahm ihm scherzhaft seine Werkzeuge zum Ausgraben an sich. Als Zaid aufwachte und sein Werkzeug nicht fand, geriet er in Panik. Während seine Freunde sich über seine Verwirrung amüsierten. Als der heilige Prophet zusammen davon erfuhr, sagte er zu Zaid: Junge, du hast so tief geschlafen, dass du nicht einmal auf dein Werkzeug geachtet hast. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass der heilige Prophet zusammen selbst zu Zaid kam und mit einem Lächeln sagte: Ja, Barukat, o Vater des Schlafers. Gleichzeitig machte der heilige Prophet zusammen in Bezug auf Scherz auch in einer weisen Art eine Aufklärung. Er fragte: Weiß jemand, wo Zaids Sachen sind? Einer antwortete: O Prophet, ich habe sie bei mir, ich habe sie entnommen. Der Prophet sagte, man sollte keinen Muslim in solch einer Weise beunruhigen, indem man seine Waffen oder sein Eigentum wegnimmt. Dank der unermüdlichen täglich und nächtlichen Anstrengungen der Gefährten und des Segens der Gebete des heiligen Propheten wurde der Graben schließlich fertiggestellt. Die Muslime hatten den Graben sorgfältig ausgehoben und befestigt. In Bezug auf die Dauer der Fertigstellung des Grabens gibt es verschiedene Überlieferungen. 6 Tage, 10, 15, 20 und sogar einen Monat. Die meisten Überlieferungen stammen jedoch auf eine Dauer von 15 Tagen bis hin zu einem Monat. Der Graben war etwa 6000 Yard lang, was ungefähr 3,5 Meilen entspricht. Seine Breite betrug 9 Handspannen und seine Tiefe 7 Handspannen. Eine Handspanne wird mit etwa 1,5 Fuß gemessen, sodass die Breite des Grabens ungefähr 13 bis 14 Fuß und die Tiefe etwa 10 bis 11 Fuß betrug. Dieser riesige Graben blieb über Jahrhunderte bestehen, bis er langsam durch den ständigen Fluss des Wassers im Tal Wadhan abgetragen wurde. Wadhan ist eines der 3 bekannten Täler Medinas. Die anderen beiden sind das Tal von Aqiq und das Tal von Kanaan. Der Graben wurde teilweise von den Menschen aufgefüllt, um Wege zu schaffen, die darüber führten. Und der verbleibende Teil wurde durch den Schlamm des Wadhan-Tals verschüttet. Dieser Schlamm entsteht, wenn Regenwasser vom Fluss herbeigespült wird und sich ablagert. Der berühmte Historiker des 6. Jahrhunderts nach der Hijra, ein Historiker Medinas, Hafiz ibn Najjar, schreibt, bezüglich des Grabens, so existiert er in unserer Zeit noch immer. Allerdings hat er die Form eines Kanals angenommen und viele seiner Wände sind verschwunden, während darin eine große Zahl an Dattelpalmen gewachsen ist. Ein Schriftsteller des 9. Jahrhunderts nach der Hijra schrieb, heute ist von diesem Graben nichts mehr übrig. Er bestand 600 Jahre lang. Aber im 9. Jahrhundert ist kein Zeichen mehr von ihm vorhanden. Außer, dass man seinen Standort anhand des Flusses erkennen kann, der Teil des Wadhan-Tals ist und diese Stelle vorbeifließt. Es heißt, dass diese Tage in Medina eine Zeit der Angst, Furcht und Sorge waren. Die Heuchler suchten nach Vorwänden, um sich in ihre Lager und Häuser zurückzuziehen. Doch motivierten und unterstützten sie tatkräftig, Schulter an Schulter, und waren dabei ganz weit vorne. Auch die Aswaje Mutahharat, also die reinen Ehefrauen des heiligen Propheten, standen in diesen schwierigen Zeiten mutig an seiner Seite. Da der Graben außerhalb von Medina gegraben wurde, hielt sich der heilige Prophet oft dort auf, während die Frauen und Kinder in sichere Festungen innerhalb Medinas gebracht wurden. So kam es, dass manchmal Hazrat Aisha den Propheten zusammen besuchte und einige Tage bei ihm blieb. Dann folgte Umme Salma, dann Hazrat Zainab, während alle anderen Ehefrauen des heiligen Propheten in der starken Festung von Banu Harsa untergebracht waren. Einige Überlieferungen berichten auch, dass sie in der Festung Nasr der Banu Zurek untergebracht waren, also die Ehefrauen des heiligen Propheten. Es wird auch gesagt, dass einige von ihnen in der Festung von Farah waren. Farah war die Festung von Hassan bis Thabit in Medina. Während der Graben ausgehoben wurde, geschieht noch einige Wunder. Darunter wird auch über das Ereignis berichtet, in dem ein Fels sich nicht brechen ließ. In einer Überlieferung hierzu heißt es, während der Graben ausgehoben wurde, stoß man auf eine feste und steinige Stelle. Die Gefährten hatten es trotz großer Mühe nicht geschafft, den Felsen zu brechen. Letztendlich baten sie den heiligen Propheten um Unterstützung. Er nahm die Spitzhacke, schlug auf die steinige Stelle ein und die steinige Stelle zerfiel wie Sand. Eine Überlieferung heißt es wie folgt: Der heilige Prophet ließ etwas Wasser holen und hat darin seinen Speichel eingefügt. Danach hat er zu Allah, dem Allmächtigen, gebetet und das Wasser auf den steinigen Boden geschüttet. Von den Gefährten, die vor Ort waren, berichteten einige, bei dem Wesen, das den heiligen Propheten mit seiner Weisheit offenbart hat. Sobald das Wasser auf dem steinigen Boden fiel, wurde er weich wie Sand. Nun die andere Begebenheit, in der über Könige frohe Botschaft verkündet wurde. Dies wird wie folgt berichtet. Die erste Begebenheit war die über das Ausschütten von Wasser. In der nächsten wird von den Königreichen berichtet, die als frohe Kunde verkündet wurden. Darüber wird überliefert. In einer weiteren Überlieferung wird berichtet, dass Hazrat Salman Farsi es schaffte, einen Felsen zu brechen. So dann hat er den heiligen Propheten die Spitzhacke von. So dann nahm der heilige Prophet die Spitzhacke von Hazrat Salman. Hazrat Salman gelang es nicht, ihn durchzubrechen, den Stein. Daraufhin nahm der heilige Prophet selbst die Spitzhacke, schlug damit zu und ein Schimmer wie ein Blitz erstrahlte. Der heilige Prophet sagte Allahu Akbar. Die beiden Gefährten sagten auch Allahu Akbar und ein Teil vom Felsen zerbrach. Dann schlug der heilige Prophet ein zweites Mal und erneut strahlte ein Schimmer wie ein Blitz. Und der heilige Prophet sagte Allahu Akbar, woraufhin ein weiterer Teil des Felsens zerbrach. Danach schlug der heilige Prophet ein drittes Mal und der restliche Teil des Felsens zerbrach ebenfalls. Darauf erstrahlte wieder ein Schimmer, worauf der heilige Prophet Allahu Akbar sagte. Und die Gefährten auch sagten jedes Mal Allahu Akbar. Als Salman Farsi der Beistand sagte, O Gesandter Allahs, als sie mit der Spitzhacke einschlugen, erstrahlte ein Licht aus dem Felsen und sie sagten dazu Allahu Akbar. Daraufhin fragte der heilige Prophet, O Salman, hast du etwa das Licht auch gesehen? Er antwortete, ja, O Prophet Allah, ich habe es auch gesehen. Der heilige Prophet sagte, als das erste Mal das Licht sich offenbarte, wurde mir die Paläste von Hira und Khusro gezeigt. Und Jibrail, also Gabriel, sagte mir, dass mein Volk sie überwältigen würde. Das zweite Mal, als das Licht schimmerte, sah ich die roten Paläste von Rom. Und Gabriel sagte mir, dass mein Volk sie einnehmen würde. Beim dritten Mal, als es hell wurde, sah ich die Paläste von Sana'a. Und Gabriel sagte mir, dass mein Volk sie einnehmen würde. Also als eine frohe Botschaft für dich. Und alle sagten, Alhamdulillah, das ist ein wahres Versprechen. Allah, der Allmächtige, hat uns nach der Schwierigkeit Hilfe versprochen. Der heilige Prophet begann Hazrat Salman, die Merkmale der Paläste von Persien zu beschreiben. Daraufhin sagte Hazrat Salman, O Gesandter Allahs, sie sprechen die Wahrheit. Das sind in der Tat die Merkmale. Das heißt also, die Merkmale und Eigenschaften, die der heilige Prophet beschrieben hatte, hat Hazrat Salman bestätigt. Er sagte, ich bezeuge, dass der heilige Prophet der Gesandte Allahs ist. Daraufhin sagte der heilige Prophet, O Salman, diese Siege wird Allah nach meiner Zeit geben. Syrien wird erobert werden und Heraklius wird bis an Ende seines Reiches fliehen. Ihr werdet über Syrien regieren und niemand wird gegen euch kämpfen. Der Ost wird erobert und Khosro wird getötet. Nach ihm wird es keinen Khosro geben. Die Heuchler trieben viel Spott darüber. Die Heuchler verspotteten dieses Versprechen und wunderten sich darüber, wie es möglich war, dass inmitten von Angst und Hilflosigkeit der Glaube der Gläubigen durch diese großartige, aber scheinbar unmögliche frohe Botschaft noch gestärkt wurde. Also in der Geschichte steht geschrieben, dass während dieser Zeit dieser Schwierigkeit wurde der Glaube der Gläubigen noch stärker, aber doch die Heuchler begannen darüber zu spotten. Sie sagten, Mohammed s.a.w. berichtet euch, dass er aus Yathrib die Paläste von Hira und die Städte von Khosro sieht und ihr sie erobern werdet. Wodurch ihr hier zu eurer Verteidigung einen Graben ausgrabt und nur nicht mehr die Kraft dazu besitzt, dass ihr von hier verschwinden könnt und nur nicht mehr auf die Toilette gehen könnt. Zu diesem Anlass hatte Allah diesen Zustand der Heuchler in folgendem Vers wiedergegeben. Er sagte, وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُونَ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُونَ مَا wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Und da die Heuchler und die, in deren Herzen Krankheit ist, sprachen, Allah und sein Gesandter haben uns bloßen Trug verheißen. Aber jene, die anwesend waren, haben gesehen, dass nach nur wenigen Jahren Hazrat Abu Bakr und während der Zeit von Hazrat Umars Khalifat, die all diese Paläste und Städte erobern wurden. Und diese mittellosen Gefährten, die Besitzer dieser Paläste letztendlich wurden. Also Salman Farsi berichtet, ich habe all diese Eroberungen gesehen. Diese Begebenheiten rund um die Geschichte mit dem Stein, der zerschlagen wurde, hat auch also Mirza Bashir mit Zab erwähnt. Er schreibt, im Zustand von Erschwernis stießen die Gefährten beim Ausgraben des Grabens auf einen Stein, der nicht zu zerschlagen war. Die Gefährten waren aufgrund des Mangels an Essen geschwächt. Daraufhin gingen diese zum heiligen Propheten zusammen und sagten, dass es einen Stein gebe, den sie nicht schaffen zu brechen. Zu diesem Zeitpunkt war der Zustand des heiligen Propheten zusammen, dass er aufgrund des Hungers einen Stein auf seinem Bauch bindete. Doch er ging sofort zu dem hin. Er nahm ein Werkzeug, stoß sofort drauf. Aufgrund dessen kam ein blitziger Art von Funken raus. Er sagte, Allahu Akbar. Er sagte, mir wurden die Schlüssel des Landes Syriens gegeben. Bei Gott, im Moment sind nur die Paläste des Landes Syrien vor meinen Augen. Durch diesen Schlag ging der Stein etwas kaputt. Dann holte er wieder aus und schlug ein zweites Mal mit dem Namen Allahs. Dann sah er wieder einen Funken und sagte erneut, Allahu Akbar, und erklärte, diesmal wurden mir die Schlüssel von Persien übergeben und ich sehe die weißen Paläste von Madain. Diesmal ging der Stein noch weiter kaputt. Beim dritten Schlag sagte er wieder Allahu Akbar. Und es kam wieder ein Funken. Er sagte, mir wurden die Schlüssel von Jemen gegeben. Bei Gott, die Tore von Sana'a sind gerade vor meinen Augen. In diesem Moment ging der Stein vollständig kaputt. Gemäß einer anderen Überlieferung sagte der heilige Prophet nach jedem Schlag Allahu Akbar. Und daraufhin fragten die Gefährten, was passiert sei, worauf er dann jedes Mal seine Visionen schilderte und die Muslime nach dem vorübergehenden Hindernis wieder zu ihrer Arbeit zurückkehrten. Die Bilder, welche der heilige Prophet zusammen sah, hatten mit Visionen zu tun. In Zeiten dieser Erschwernis und Bekümmernis zeigte Allah den Muslimen die frohe Botschaft über die Zeiten der Errungenschaften und des Wohlstandes und pflanzte seine Hoffnung in die Herzen der Gefährten. Doch die äußeren Umstände ließen nicht auf solche Errungenschaften schließen. Es waren schwere Zeiten, da selbst die Heuchler aus Medina die Muslime auslachten und verspotteten, als sie dies hörten und sagten, ihr könnt nicht einmal einen Fuß aus eurem Haus setzen und träumt davon, die Paläste von Rom und Persien einzunehmen. Doch Allah hatte dies bereits für die Muslime geplant. Schließlich gingen all diese Versprechen in ihrer Zeit auch in Erfüllung. Einige in den letzten Tagen des heiligen Propheten, doch die meisten während der Zeit seiner Khulafa. Das führte dazu, dass die Muslime in ihrem Glauben gestärkt wurden. Also Muslim Ar-Zitalano hat auch hierüber geschrieben. Er schreibt, als der Graben ausgegraben wurde, kam ein Stein aus dem Boden hervor, der nicht zu zerkleinern war für die Gefährten. Die Gefährten berichteten dem heiligen Propheten darüber. Daraufhin ging er zu dem Stein, nahm sich eine Schaufel und schlug fest auf den Stein ein. Daraufhin kam ein Licht zum Vorschein, ein Funken, und er sagte Allahu Akbar. Dasselbe passierte auch beim zweiten und dritten Mal. Also er sagte jedes Mal Allahu Akbar. Auch beim dritten Mal schlug er darauf und es kam erneut ein Funken raus. Und er sagte Allahu Akbar. Die Gefährten fragten, warum haben sie dreimal Allahu Akbar gesagt? Der heilige Prophet antwortete, jedes Mal, wenn die Schaufel den Stein traf, kam ein Leuchten hervor und Gott gewährte mir einen Einblick über die Errungenschaften der Muslime in der Zukunft. Beim ersten Licht sah ich die Festungen des Kaiserreiches, dessen Schlüssel mir übergeben wurde. Und mir wurde seinen Schlüssel übergeben. Und Beim zweiten Licht wurden mir die weißen Schlösser des Sassanidenreiches gezeigt und die Schlüssel des Perserreichs gegeben. Im dritten Licht wurden mir die Türen von Sana'a gezeigt und es werden mir die Schlüssel des jemenitischen Reiches übergeben. So vertraue auf die Versprechen Gottes. Die Feinde konnten dir nicht anhaben. Zu den Wundern in diesen Tagen, die stattfanden, gibt es auch ein Wunder bezüglich des Essens. Es wird sicherlich weitere Wunder hinsichtlich Essens geben, doch ein Ereignis wird folgendermaßen überliefert, dass Hazrat Jabir Abdullah r.a. Essen anfertigen ließ und dieses gesegnet wurde. Die Details hierzu sind folgendermaßen. Hazrat Jabir sah in einem dieser Tagen, dass der heilige Prophet aus Hunger Steine an seinen Bauch gebunden hatte und dass die geehrten Sahaba seit 3 Tagen dort waren und währenddessen noch nicht einmal etwas gegessen hatten. Sie hatten seit 3 Tagen nichts zu essen. Hazrat Jabir berichtet, ich bat den heiligen Propheten zusammen, kurz nach Hause zu gehen. Er erlaubte es mir. Ich ging zu Hause und sagte meiner Ehefrau, dass ich sah, dass der heilige Prophet zusammen großen Hunger hatte. Ich konnte dies nicht aushalten. Haben wir etwas zu Hause zum Essen? Sie sagte, wir haben zu Hause ein Wiegen von Korn, also etwa 2,5 Kilo, und wir haben eine kleine Ziege. Meine Ehefrau holte den Behälter mit dem einen Saar an Gerste und ich schlachtete das Zicklein. Meine Ehefrau mahlte die Gerstenkörner und ich gab es zum kochenden Fleisch hinzu. Meine Frau sagte, da wir nur sehr wenig Essen besitzen, sagt dem heiligen Propheten Sassam sehr heimlich davon. Nicht, dass ich vor dem heiligen Propheten Sassam und seine Gefährten Erniedrigung ertragen muss. Also, dass das Essen nicht ausreicht, weil zu viele Leute gekommen sind. Er berichtet, ich kam zum heiligen Propheten Sassam und erzählte ihm sehr heimlich davon. Wir haben nur wenig Essen bei uns liegen. Können Sie und 1 bis 2 weitere Personen von Ihnen mit zu uns nach Hause kommen? Der heilige Prophet nahm mit seinen Fingern meine Finger und fragte, wie viel habt ihr denn? Ich antwortete ihm, dass wir nur so viel an Essen haben. Daraufhin sagte der heilige Prophet, das ist ausreichend und das ist rein. Geh heim und sag deiner Ehefrau, dass sie bis zu meiner Ankunft den Topf nicht vom Ofen nehmen soll und noch nicht mit dem Roti backen anfangen soll, das Brot backen soll. Der heilige Prophet sagte, O Leute im Graben, Jabir hat für euch Essen zubereitet, kommt. Und der heilige Prophet lief allen Leuten voran. Und ich schämte mich dabei so sehr, dass nur Allah, der Allmächtige, es weiß. Ich dachte mir im Herzen, dass das zu viele Leute sind, die erscheinen. Mit einem Saar an Gerste und einem Ziegenlamm sollen so viele Leute gespeist werden bei Gott, das ist eine Erniedrigung für mich. Als ich zu Hause zu meiner Ehefrau ging, erklärte ich ihr die ganze Lage, dass der heilige Prophet die Muhajirin und Ansar mit sich bringt. Meine Frau sagte mir, ich habe dir doch ausdrücklich gesagt, dass du es heimlich dem heiligen Propheten sagen sollst. Der Ehemann sagte zu seiner Frau, dass er es genauso gesagt hätte, wie sie es wollte. Die Frau so fragte, hast du die ganzen anderen Leute eingeladen oder der heilige Prophet? Ihr Ehemann antwortete, der heilige Prophet hat sie alle eingeladen. Daraufhin sagte die Ehefrau voller Glauben und Aufrichtigkeit, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Allah und sein Prophet wissen es besser. Es besteht kein Grund zur Sorge. Dies war der Glaube der Frau, die in diesem Moment selbst ihren Ehemann in Glauben und Aufrichtigkeit übertraf. Also Jabir berichtet, dann betrat der heilige Prophet unser Haus und sagte, tretet immer zu 10 in das Haus ein. Das heißt, er teilte die Leute, die kommen waren, in 10er-Gruppen auf. Als die Ehefrau von Hazrat Jabir den Teig herbrachte, gab der heilige Prophet seinen Speichel hinzu und betete für Segen. Dann gab er den Eintopf seinen Speichel hinzu und betete für Segen. Er sagte, backt das Brot, serviert den Eintopf und deckt den Eintopf ab. Entnehmt dann das Brot aus dem Ofen und deckt das Brot ab. Wir taten genau dies. Wir entnahmen etwas Eintopf und der heilige Prophet deckte den Eintopf. Dann öffnete er es wieder und wir sahen, dass die Menge nicht abgenommen hatte. Wir entnahmen Brot aus dem Ofen und deckten es ab. Auch dessen Menge nahm nicht ab. Der heilige Prophet zupfte das Brot in Stücke, belegte es mit Fleisch, brachte es zu seinen Gefährten und sagte, isst. Wenn eine Gruppe gesättigt war, gingen sie fort. Dann rief er die nächste Gruppe, bis 1000 Menschen dieses Essen gegessen hatten und alle gegangen waren. Unser Eintopf war nach wie vor am Köcheln und unser Teig lag nach wie vor dort. Der heilige Prophet sagte, esst ihr auch und schickt es auch an die Leute, denn die Leute sind sehr hungrig. Auch Hazrat Mirza Bashir Mezhab hat dieses Ereignis niedergeschrieben. Er gibt das wie folgt wieder. Als ein aufrichtiger Gefährte namens Jabir bin Abdullah im Gesicht des heiligen Propheten hungersbedingte Schwäche sah, bat er den heiligen Propheten um Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Zu Hause angekommen, sagte er seiner Ehefrau, dass bei dem heiligen Propheten wegen starkem Hunger großer Schmerz zu beobachten war. Hast du etwas zum Essen bei dir zu Hause? Er sagte, ich habe etwas Teig und eine kleine Ziege. Also Jabir sagte, ich backte den Teig und schlachtete die Ziege. Ich werde zum heiligen Propheten, bereite du alles vor, ich werde zum heiligen Propheten gehen und ihn bitten, zu uns zu kommen. Er sagt, meine Ehefrau sagte mir, sieh zu, dass du dich nicht bloßstellst, es gibt nur wenig Essen, den heiligen Propheten sollten nicht viele Leute begleiten. Jabir sagte, ich ging dorthin und sagte ganz leise zum heiligen Propheten, O Prophet Allah, ich habe etwas Fleisch und Mehl bei mir liegen und ich habe meiner Frau gesagt, sie soll es vorbereiten. Bitte kommen Sie mit einigen Ihrer Gefährten und nehmen Sie das Essen zu sich. Der heilige Prophet Sassam sagte, wie viel Essen ist es? Er sagte, es ist so viel und so viel. Der Prophet Sassam sagte, es sei genügend. Dann schaute er sich herum und sagte mit lauter Stimme, O Gruppe der Ansar und Muhajirin, kommt, Jabir hat uns eingeladen, lasst uns gemeinsam essen. Daraufhin kamen ungefähr 1000 Gefährten zusammen. Der heilige Prophet sagte zu Jabir, lauf schnell und sage deiner Frau, solange ich nicht da bin, soll sie den Eintopf nicht vom Herd nehmen und auch das Brot soll sie nicht anfangen zuzubereiten. Jabir ging schnell zu seiner Frau, überbrachte ihr diese Botschaft. Doch die Arme war sehr aufgewühlt, denn das Essen reichte nur für ein paar Personen. Es kommen so viele Personen, was soll nun geschehen? Doch der heilige Prophet hat, als er dort ankam, in Ruhe gebeten, auf dem Topf gebeten und das Brot und sagt, dann nun kannst du mit dem Zubereiten des Brotes beginnen. Dann hat der Prophet langsam angefangen, das Essen zu verteilen. Also Jabir überliefert, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben liegt. Alle wurden mit diesem Essen satt und unser Eintopf war immer noch am Köcheln und das Mehl war weiterhin in Zubereitung. Ich werde in Zukunft weitere Einzelheiten über die Schlacht von Ahzab, die Grabenschlacht, erwähnen. Ich möchte wieder zu Gebeten aufmerksam machen, seien Sie beständig darin, möge Allah unseren Glauben stärken und jeden Ahmadi auf der Welt lebend, sei es in Bangladesch, Pakistan oder anderen Orten, bewahren. Möge Allah jeden Ahmadi vor jedem Übel bewahren. Und möge er die Welt vor dem Feuer, in das sie derzeit schnell fällt, bewahren. Möge Allah Ta'ala Erbarmen haben. Allah, der Allmächtige, ist im Besitz aller Kräfte. Wenn diese Menschen sich um Aufklärung und Reformation bemühen, kann Allah sie immer noch vor den Übeln bewahren. Möge Allah sie dazu befähigen, dass sie ihre Vernunft und ihren Verstand nutzen.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر